Heute geht es um das Thema Freundschaft. Wer von euch hatte so ein Freundebuch? Bei den Älteren wahrscheinlich so ein Poesiealbum, wo man genau selber noch die Sprüche reinschreiben konnte. Wir Jungen könnten einfach nur die Lücken ausfüllen. Ey, mega cool. Kennt ihr die ihre Lehrerinnen haben reinschreiben lassen? So, ja, sie ist meine Freundin. Nein, du schleimst dich nur ein. Die einzige Lehrerin, die bei mir drin steht, ist meine Mutter. Und mein Bruder steht auch drin und bei meiner Lieblingssängerin steht der Mama. Cool, oder? Was auch cool ist, Pascal hat geschrieben, bei mein allergrößter Wunsch, dass keine Mädchen auf der Welt wären. So. Aber das Verrückte ist, dass von den meisten Leuten, die hier drin stehen, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. Deswegen geht es heute Morgen nicht um die Leute, die damals in unserem Poesiealbum geschrieben haben, sondern es geht um tiefe Freundschaften. Es geht darum, dass wir einander brauchen, dass wir zusammen unterwegs sind. Laut einer repräsentativen deutschlandweiten Studie der YouGov GmbH aus dem Jahr 2018 haben 66% der deutschen Bevölkerung einen besten Freund oder eine beste Freundin. Im Schnitt haben die Deutschen 3,7 enge Freunde und zählen 11 Personen zu ihrem erweiterten Freundeskreis. Der gesamte Bekanntenkreis besteht durchschnittlich aus 42,5 Personen. Da sind wir wohl überdurchschnittlich unterwegs als Gemeinde. Und am häufigsten kennengelernt haben die Deutschen ihre aktuellen Freunde auf der Arbeit, 45%. Auf der weiterführenden Schule bzw. während der Ausbildung jeweils 22% und bei Hobbys 21%. Irgendwie habe ich Kirche nicht finden können, aber das zählt wohl unter Ausbildung. Rund 32% der Befragten hatten zum Befragungszeitpunkt weniger Freunde als vor 5 Jahren. Das heißt, die Tendenz an guten Freundschaften ist abnehmend. Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen ist so ein zutiefstes menschliches Bedürfnis, auf dem im Endeffekt unser gesamtes gesellschaftliches Zusammenleben beruht. Und es hat verschiedene nachgewiesene Vorteile. Es ist nachgewiesen, dass unsere Stimmung durch gute Freundschaften steigt. Wer sich mit glücklichen, positiven Menschen Zeit verbringt, wird sich auch selbst besser fühlen und optimistischer in die Zukunft blicken. Isolation ist eines der größten Risikofaktoren für eine Depression. Die Society for Research in Child Development hat in einer Studie nachgewiesen, dass Einsamkeit einen Anstieg des Stresshormons Cortisol verursachen kann. Gute Freunde sind also Stresskiller. Der zweite Vorteil ist, wir empfinden Leid als nicht mehr so groß. Es ist nachgewiesen, dass uns gute Gespräche und Ablenkung helfen, mit Verlusten umzugehen. Mit Freunden sind wir gesünder. Young Claire Young, die Soziologin an der Universität von North Carolina, die bekannte Soziologin, hat über Jahre hinweg Studien zum Thema Freundschaft durchgeführt, an denen knapp 8000 Probanden jegliches Alters teilnahmen. Ihr Ergebnis? Die Testpersonen mit festem Freundeskreis schnitten beim Gesundheitscheck besser ab, während Teilnehmer ohne soziale Kontakte beispielsweise öfter an Bluthochdruck litten und einen höheren BMI hatten. Weil man die Ferrero-Küsschen halt teilen muss. Der vierte Vorteil ist, wir sind selbstbewusster. Das Gefühl, gebraucht zu werden, stärkt das Selbstwertgefühl. Und wer mit einem guten Bewusstsein dann selbst durchs Leben geht, meistert Herausforderungen und traut sich mehr. Und der fünfte Vorteil, wir bleiben geistig auf der Höhe. Eine Studie aus dem Jahr 2012 des Arkham Mental Health Care Centers in Amsterdam zeigt, dass ältere Menschen, die sich einsam fühlen, häufiger an Demenz erkranken. Bisschen zu schnell, Horst, gell? Ich mach langsamer. Ständiger Austausch mit anderen hält das Gehirn auf Trab. Und was um alles in der Welt hat es mit dem Wort Gottes zu tun? Sind wir hier im Gottesdienst oder in einer Psychologievorlesung gelandet? Sehr gut, habt ihr eure Bibeln dabei? Das war nämlich nur der Einstieg. Gute Freundschaften sind enorm wichtig, nicht nur für unsere Stimmung, nicht nur für unsere Gesundheit, nicht mehr für unser Selbstbewusstsein oder die geistige Vitalität, sondern ich glaube, gute Freunde helfen uns, zu dem Mensch zu werden, von dem Gott träumt. Sie helfen uns, den Plan, den Gott für unser Leben hat, zu entdecken und zu leben und Jesus ähnlicher zu werden. Schlechte und giftige Freundschaften auf der anderen Seite haben das Potenzial, uns zu zerstören. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das altbekannte deutsche Sprichwort aus 1. Korinther 15. Oder Sprüche 13, Vers 20. Der Umgang mit den Weisen macht weise. Wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist: Mit wem umgibst du dich? Wer sind deine besten Freunde? Nicht nur deine Bekannten, nicht nur die, die gleichen Interessen haben, wie du hast. Nicht nur die Menschen, die zu dir sagen, du bist mein bester Freund, aber eigentlich behandeln sie dich als wandelnden Papierkorb, sondern so deine besten Freunde. Oh, du musst sie auf Englisch übersetzen. Das war ja vorhin richtig heftig. Tut mir leid. Ich werde mir jetzt erst sein, weil ich nicht gehört habe. Ich schicke euch Handouts. Die wirklich, wo waren wir stehen geblieben, sondern deine besten Freunde, die Menschen, die uns wirklich kennen, vor denen wir keine Geheimnisse haben. Wer sind die Menschen, die uns offen ins Gesicht sagen dürfen, wenn wir uns daneben verhalten? Die Menschen, die uns ermutigen, die Menschen, die uns näher zu Jesus bringen. Ihr erinnert euch an den Gelähmten und die vier Freunde, die ihren Freund zu Jesus getragen haben. Wir brauchen Menschen, die uns zu Jesus tragen. Wer sind diese Menschen in deinem Leben? Ich glaube, egal wie alt wir sind, egal in welcher Situation wir sind, egal in welcher Position wir uns befinden, ich glaube, das Leben ist so einsam, wie wir es zulassen. Und es ist so wichtig, dass wir gute Freundschaften knüpfen und dass die Freunde, die wir haben, die Freundschaften, die wir haben, dass sie an Substanz gewinnen und an Tiefgang gewinnen. Und wir wollen uns heute so 5 Merkmale anschauen, was eine gute Freundschaft ausmacht. Am Beispiel der Freundschaften von Jesus und Petrus und von David und Jonathan. Wisst ihr, Jesus hatte Freunde, oder? Jesus hatte viele Freunde. Er hatte einen großen Bekanntenkreis, er hatte Freunde und er hatte beste Freunde. Da gab es 3 Kerle in seinem Leben und ihre Namen lauten Petrus, Jakobus und Johannes. Opa 1 mit Sternchen, wie immer. Petrus, Jakobus und Johannes. Und das waren so seine besten Freunde, die hat er überall mit hingenommen. Währenddessen er die anderen mal zwischendrin gesagt hat, okay, ihr bleibt jetzt hier, aber mit den drei gehe ich auf den Berg. Und sie haben gesehen, wie Jesus verklärt wurde mit Mose und Elia. Sie waren mit ihm dabei im Garten Gethsemane. Die drei waren immer mit dabei. Und auch David aus dem Alten Testament hatte einen besten Freund namens Jonathan. Yes. Die innigste Freundschaft, die wir wahrscheinlich in der Bibel finden können. Es heißt über ihre Freundschaft in 1. Samuel 18. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an verband sie eine tiefe Freundschaft. In manchen Übersetzungen steht, dass sich ihre Seelen verbanden. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Was für ein Freund dieser Jonathan. Und das erste Merkmal, wenn wir uns die Freundschaften dieser Männer anschauen, das erste Merkmal, was gute Freundschaften ausmacht, gute Freundschaften kosten dich viel und geben dir so viel mehr. Sie kosten dich viel und geben dir so viel mehr. Wir sollen immer zuerst die Kosten überschlagen. Lukas 5, Jesus aber sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ich glaube, gute Freundschaften zu kultivieren, kosten uns viel Zeit, kosten uns oftmals auch guten Schlaf, kosten uns mit Sicherheit auch Geld, weil gute Freunde lassen sich von dir einladen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Kosten uns vielleicht unser geplantes Abendprogramm, kosten dich vielleicht ein Hobby. Wenn du einen Freund auf einer Baustelle hast, dann kennst du die Kosten guter Freundschaft ganz genau. Du bist da mal lochen und kriegst keinen Cent dafür. Bei Petrus und Jesus war es genauso. Es kostet ihm seinen Job. Er hat alles zurückgelassen. Bei Jonathan und David war es sogar noch heftiger. Es war so, dass Saul war König über Israel. Und Saul wurde Gott ungehorsam und Gott hat ihn verworfen und hat sich David als nächsten König auserkoren. Aber eigentlich hätte Jonathan, also der Sohn von Saul, König werden sollen. Und Saul hat angefangen, David zu hassen. Er hat ihn gejagt und er wollte ihn töten. Aber David war der beste Freund von Jonathan. Und Jonathan hat sich mehrmals schützend vor David gestellt, vor seinem Vater. Und als er das einmal wieder getan hat, ist Folgendes passiert. Also Jonathan nimmt David in Schutz vor Saul. Da packte Saul der Zorn über Jonathan und er schrie ihn an, du Bastard! Steht hier, tut mir leid, ich darf es vorlesen. Ich weiß genau, dass du zu diesem hergelaufenen Kerl hältst, zur Schande für dich und deine Mutter, die dich geboren hat. Solange der Sohn von Isai, also David, noch lebt, musst du um dein Leben fürchten und hast keine Aussicht, jemals König zu werden. Die Freundschaft mit David kostete Jonathan das Ansehen seines Vaters und den Thron über Israel. Gute Freundschaften kosten dich viel, aber geben dir so viel mehr. Petrus hat seinen Job als Fischer verloren, aber wurde durch die Freundschaft mit Jesus zu dem Fels, auf dem er seine Gemeinde baut. Jonathan hat seinen Vater und den Thron verloren, aber sorgte dadurch dafür, dass Israel von dem besten König regiert wird, dessen Nachkomme eines Tages der König der Könige, Jesus Christus, werden sollte. Gute Freundschaften kosten dich viel, sind aber immer ein gutes Investment. Das zweite Merkmal guter Freundschaften: gute Freunde sehen das Potenzial in dir und ermutigen dich. Als Andreas Simon Jesus vorgestellt hat und Jesus ihn kennengelernt hat, dann hat er zu ihm gesagt, du heißt jetzt Petrus. Simon, du kannst mich gerne korrigieren, heißt übersetzt zuhören oder der Stupsnasige auf Griechisch. Ja, okay, dann haben deine Eltern dir was anderes erzählt. Das sagt auf jeden Fall das Internet. Auf jeden Fall, Petrus heißt Fels. Und was ich irgendwie so cool fand, Jesus sah in Petrus nicht nur der er war, sondern er sah in ihm von erster Sekunde an, wer er sein wird. Er sah in ihm nicht nur den stinkigen Fischefischer, sondern auch den feurigen Menschenfischer. Und er wusste von erster Sekunde an, das ist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Und ich glaube, dass gute Freunde das Potenzial in uns sehen und uns ermutigen und begleiten, dieses Potenzial auszuschöpfen. Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Es hat riesen Einfluss, was Freunde zu uns sagen. Und es hat einen größeren Einfluss, als du dir vorstellen kannst, was du zu deinen Freunden sagst. Ich glaube, dass wir vor anderen Menschen unser Herz so einpacken und es schützen, weil wir oft genug irgendwie verletzt wurden. Und wenn auf der Straße irgendjemand an mir vorbeiläuft und mich beleidigt, dann denke ich da vielleicht drüber nach und denke, was bist denn du für ein komischer Kauz? Was war denn das jetzt? Aber so, es macht mir nichts aus. Ich habe es ein paar Tage später wieder komplett vergessen. Aber wenn ein guter Freund es macht, ey, dann hat es heftige Auswirkungen, oder? Weil vor guten Freunden, unser Herz ist wie so ein rohes Ei. Wir nehmen diese Schutzhülle weg. Und ihre Worte haben die Macht, uns anzufeuern und uns aufzubauen wie keine anderen. Aber ihre Worte haben auch die Macht, uns zu zerstören. Als David auf der Flucht vor Saul war, der ihn töten wollte, hat Jonathan David ausfindig gemacht. Saul, der König von Israel, konnte David nicht finden, trotz zahlreicher Spione und Boten überall im ganzen Land verteilt. Überlegt mal, was Jonathan für einen Aufwand irgendwie angegangen ist, um David zu finden. Wochenlang hat er ihn wahrscheinlich gesucht. Und dann findet Jonathan David. Und dann heißt es, und jetzt hör gut zu, 1. Samuel 23, Vers 16. Es ist die Definition von Freundschaft. Da heißt es, David hielt sich in der Einöde in Bergverstecken auf, besonders im Bergland bei der Stadt Ziph. Saul suchte unablässig nach ihm, konnte ihn aber nicht fassen, weil Gott ihn schützte. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Damals, als David in Horesha in der Steppe bei Ziph war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Und dann hat er ihn gefunden. Und dann ist Folgendes passiert. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Und sagte zu ihm, hab keine Angst. Mein Vater wird dich nicht in seine Gewalt bringen. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater ganz genau. Die beiden schlossen einen Freundschaftsbund und riefen den Herrn als Zeugen dafür an. Was war dieser Jonathan bitte für ein Freund? Oder? Er sucht David, er macht ihn ausfindig. Er ermutigt ihn. Er spricht ihm zu, er braucht keine Angst zu haben. Und dann sagt er noch zu ihm, ey, mach dir keine Sorgen. Eigentlich, laut Erbschaftsreihenfolge gehört der Thron von Israel mir. Aber nein, ich werde der zweite Mann nach dir sein. David überholt Jonathan. Und Jonathan wird nicht neidisch oder voll Missgunst oder voll Hinterlist, sondern Jonathan feuert David an wie kein Zweiter. Ich wünsche mir, dass wir solche Freunde sind. Wenn unsere Freunde uns überholen in diesem Rennen namens Leben und sie werden besser als wir, sie sind erfolgreicher als wir, sie haben vielleicht mehr in der Birne als wir, sie haben vielleicht bessere Kontakte als wir, sie sind vielleicht wohlhabend, haben einen besseren Job, dann soll da keine Missgunst in uns sein. Sondern wir können ihnen herrufen und sagen, yo, gib Gas, weiter so. Ich bin dein größter Fan und ich bin dein Supporter. Und wenn du mal in dem tiefsten Tal deines Lebens unterwegs bist, dann suche ich dich auf. Und auch wenn du mich bei weitem überholt hast, ich stärke deine Hand. Ich spreche dir zu, hab keine Angst. Ich finde es so stark. Lasst uns solche Freunde wie Jonathan sein. Das Potenzial unseren Freunden sehen und sie ermutigen. Und ich möchte noch erweitern, durch den Impuls, den ich diese Woche hatte. Gute Freunde, erinnern dich daran, was Gott bereits in deinem Leben verheißen hat. Weißt du noch damals, als du vielleicht dieses prophetische Reden bekommen hast? Ich will dich daran erinnern, es hat immer noch Bestand. Weißt du noch damals, als Gott durch diesen Vers zu dir gesprochen hat, wo du gesagt hast, ey, das betrifft mich und du hast dich draufgestellt, dieser Vers hat immer noch Bestand. Weißt du noch damals, dieser Traum, den Gott vielleicht in dein Herz gepflanzt hat, wo du gesagt hast, nee, das kriege ich nicht hin, dafür ist es noch nicht zu spät. Du hast mehr Erfahrung als damals, du bist weiser als damals, hast wahrscheinlich mehr Ressourcen als damals. Grab ihn wieder aus. Gute Freunde, erinnern dich daran, was Gott bereits in deinem Leben verheißen hat. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, was Gott bereits zu dir verheißen hat. Und ich möchte dich bitten, dass du es wieder rausholst. Wenn du es dir aufgeschrieben hast, dann schau deine Unterlagen durch. Und schau, was Gott in dein Leben gesprochen hat. Und stell dich wieder ganz neu auf diese Verheißung. Das dritte Merkmal von guter Freundschaft. Gute Freunde sind knallhart zu dir. Und voller Liebe. Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Und als Bruder für die Not wird er geboren. Sprüche 27, Vers 17. 10 Kapitel später. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Und es tut weh. Da fallen Späne. Liebe und Wahrheit. Ich glaube, die Kombination ist unschlagbar. Und der Rat von guten Freunden ist uns so wichtig, weil wir wissen, dass sie uns lieben. Und auch wenn ihre Worte hart sind, dann wissen wir irgendwie, dass sie meint es gut mit uns. Wenn Jesus die Wahrheit ausgesprochen hat und Jesus war so knallhart. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich die Evangelien manchmal lese, dann denke ich mir, oh Jesus. Das hätte man auch diplomatisch ausdrücken können. Er war einfach so gerade raus. Und es, das liebe ich an Jesus. Aber gleichzeitig war sein Herz voller Liebe. Er hat Leute nicht fertig gemacht, um sie fertig zu machen, sondern um ihm eine zweite Chance zu geben. Das Motiv der Liebe hat immer mitgeschwungen. Kennt ihr eine Stelle, wo Jesus seinen Freund Petrus so richtig hat auflaufen lassen? Fällt euch irgendwas ein? Good morning in the morning, fällt euch was ein? Matthäus 16, Vers 23. Kaleb, sag's. Yes, das ist ziemlich heftig. Und ich hab noch was anderes Heftiges dabei. Die Pastorensöhne, die haben mehr als in meinem Skript steht. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Geh weg von mir, Satan. Come on. Es ist schon heftig, Jesus. Wir brauchen Freunde, die uns knallhart und gerade raus mit einem Motiv voll Liebe unsere charakterlichen Defizite ansprechen können. Wenn wir in die falsche Richtung unterwegs sind, dann dürfen diese Menschen uns liebevoll korrigieren und dürfen sagen, du Dummkopf, bist auf dem Holzweg unterwegs. Wenn wir wachsen wollen, wenn wir vorankommen wollen, dann brauchen wir Menschen, an denen wir uns reiben können. Wir brauchen Menschen, die uns liebevoll korrigieren. Ich will ein Beispiel bringen. Es ist im ersten Gottesdienst komplett schief gegangen, aber vielleicht funktioniert es bei euch. Wer von euch hat alles einen Chef oder einen Prof oder mal einen Chef gehabt oder kennt jemanden, der jemanden einen Chef hatte, der so war, der meinte, er hätte den besten Humor auf dem gesamten Planeten. Kennt ihr? Nickt mal ein bisschen oder so. Okay, auch drei Leute, funktioniert gut. Okay, ich mache mir kurz Notizen, das nächste Mal das weglassen. Stellt euch vor, euer Chef meint, er hätte den besten Humor auf dem Planeten, okay? Stellt euch einfach vor. Und dann reißt er so einen Witz. Und dieser Witz ist objektiv und subjektiv und aus allen anderen erdenklichen Perspektiven heraus nicht lustig. Es ist einfach nicht lustig. Und alle Kollegen, oh, der war gut, oh Mann, war der gut. Nein, war er nicht. Er war nicht gut. Und er wird auch niemals gut sein. Aber wisst ihr, warum die Witze vom Chef so schlecht sind? Weil sich keiner traut, ihm zu sagen, dass seine Witze schlecht sind. Weil er halt einfach der Chef ist. Und deswegen hat er einen blinden Fleck im Bereich des Humors. Sein Selbst- und Fremdbild sind nicht konkurrent. Ey, und in meiner Einheit, wo ich bis vor einem Jahr war, da herrschte der beste Humor überhaupt. Wirklich, ein Kracherspruch nach dem nächsten. Und manchmal bist du aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Es war so gut. Aber wisst ihr, was der Grund dafür war, dass der Humor einfach auf Level 100 war? Sobald du dich gewagt hast, getraut hast, einen Spruch loszulassen, auch einen Witz rauszuhauen und der nicht lustig war, dann warst du das Schaf in der Löwengrube. Und alle haben dich gnadenlos auseinandergenommen. Und du warst das Epizentrum der Witze für die nächsten 10 Tage. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Entweder sagst du gar nichts mehr oder dein Humor wird besser. Das ist der Grund, warum ich so witzig bin. Okay, das klären wir später. Genauso, ihr Lieben, ist es mit uns selbst. Wenn wir niemanden haben, der uns den Spiegel vorhält, ey, dann werden wir zu miesen Menschen und wir haben immer mehr blinde Flecken in unserem Leben. Und wir merken es gar nicht, wie verquert wir eigentlich sind. Wir brauchen gute Freunde, die auf unsere blinden Flecken zeigen, die Dinge liebevoll, aber knallhart ansprechen. Die uns ehrlich sagen, der war nix, der war einfach nichts. Wir brauchen Menschen, die uns liebevoll korrigieren. Das vierte Merkmal von 14, wir sind schon fast am Ende. Ein von 5, beruhigt euch. Gute Freunde sind wach, in Reichweite und beten. Sie sind wach in Reichweite und beten. Der wahrscheinlich härteste Moment von Jesus nach der Kreuzigung. Kaleb? Ja, erwischt, mit dem Handy rumgespielt. Garten Gethsemane. Wo Jesus gebetet hat, gesagt hat, ey Vater, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt. Und wer war in diesem Moment, in diesem heftigsten Moment von Jesus, wer war mit dabei? Petrus, Jakobus und Johannes. Jesus wusste, dass seine besten Freunde in dieser Situation nicht viel für ihn tun können. Aber er wollte, dass sie einfach da sind. Sie sollen in Reichweite sein. Sie sollen wach sein. Und sie sollen beten. Weißt du brauchst nicht immer den besten Rat auf den Lippen zu haben, wenn ein Freund gerade in Schwierigkeiten steckt. Es reicht, wenn du in Reichweite bist, wenn du wach bist und wenn du betest. Sprüche 18, Vers 2. Einem Toren ist es nicht ums Lernen zu tun, sondern darum zu enthüllen, was er weiß. Du musst nicht immer sagen, was du alles weißt. Kennt ihr die Freunde, die dir immer die besten Tipps geben müssen in jeder erdenklichen Situation und du dir denkst, halt doch einfach deinen Mund und nimm mich in den Arm? Du musst nicht immer die besten Ratschläge geben. Jesus wollte, dass sie da sind, dass sie wach sind und dass sie beten. Und Jesus ist ein bisschen abseits gegangen und er hat gebetet und er hat gerungen und dann kommt er wieder zurück zu seinen drei besten Freunden. Und da liegen die Pfeifen und schlafen. Ihr hattet einen Job. Und Jesus kommt zurück und er geht nicht hin und denkt sich so, oh Mann, auf euch kann man sich verlassen und geht wieder zurück, sondern er weckt sie auf. Er adressiert es. Er spricht die Enttäuschung aus. Ey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann geht er wieder zurück. Und er betet. Und irgendwann kommt er wieder zu seinen Freunden. Und was ist da los? Sie schlafen wieder dreimal. Dreimal sind sie eingeschlafen. Ey, ganz ehrlich, wenn Jesus dich ermahnt, dass du mit ihm beten sollst in der Nacht, so, dann spätestens nach dem ersten Mal stehst du senkrecht und sagst, Gott, das war ein Powernap, jetzt bin ich bereit. Und wir beten mit dir durch. Aber jedes Mal sind sie eingeschlafen, dreimal enttäuscht. Jesus hat es dreimal adressiert. Aber hat die Beziehung kein einziges Mal in Frage gestellt. Als guter Freund musst du nicht immer die besten Tipps auf Lage haben. Sei einfach da. Sei einfach wach oder erreichbar und bete. Und wenn ein Freund von dir mal eingeschlafen ist, dann reißt die Seite nicht gleich aus deinem Freundesbuch raus, sondern sei wie Jesus. Adressier es, aber sei voller Gnade. Das fünfte Merkmal, gute Freunde reden nicht nur über das Wetter. Eine ganz neue Erkenntnis. Gute Freunde reden nicht nur über das Wetter. Um tiefe Freundschaften zu kultivieren, müssen wir lernen, über den Smalltalk hinwegzukommen. Nicht nur Wetter, Urlaub und die Leute, die wir gemeinsam irgendwie auf dem Kicker haben. Nicht nur Wochenupdates. Hey, es ist wichtig, dass wir wissen, was in dem Leben vom anderen los ist, was er erlebt hat. Aber wir müssen in unseren Gesprächen darüber hinauskommen. Was sind unsere Gesprächsinhalte? In dieser Zeit von Social Media, wo wir immer nur versuchen, uns aus der besten Position irgendwie zu präsentieren, lasst uns voreinander, vor unseren Freunden, lasst uns doch verletzlich sein. Lasst uns sagen, welche Kämpfe wir irgendwie gerade durchmachen. Was uns bewegt. Lasst uns tiefe Gespräche miteinander haben. Von 3 Jahren war das, glaube ich. Waren wir im Urlaub? Leon Ruven, Jason, Olli, Ines und ich. In London. Wir waren auf einer Konferenz und dann hatten wir so ein englisches Reihenhäuschen da gemietet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen abends nicht nur rumblödeln, wir wollen auch rumblödeln, weil rumblödeln ist unglaublich wichtig. Okay? Es gehört einfach dazu. Aber wir haben gesagt, wir wollen irgendwie innige Gemeinschaft miteinander haben. Und dann haben wir abends, jeden Abend haben wir Zeit damit verbracht, dass einer aus seinem Leben geteilt hat, was ihn gerade am meisten beschäftigt. Was ihn, die Kämpfe, die er gerade durchmacht, die Ängste, die er vielleicht hat. Und dann hat er so eine halbe bis Stunde geredet, alle haben zugehört und Fragen gestellt und dann haben wir füreinander gebetet. Und Gott hat diese Zeit genutzt und er hat geredet. Und es war so eine innige Gemeinschaft und so eine schöne Freundschaft, die sich auf diesen ganzen Urlaub und auch auf die Zeit danach ausgewirkt hat. Und ich fand es so cool, weil wir gesagt haben, wir wollen weg von nur Blödsinn machen und nur Smalltalk, sondern wir wollen einander kennenlernen und die Freundschaften irgendwie tiefer pflegen. Und ich glaube, ein Schlüssel dafür ist es, dass wir lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Nicht nur, wie geht's dir? Gut und dir? Und dann reden wir über, keine Ahnung, über was man gerade so redet, außer über Corona. Und Jesus war der Meister in guten Fragen stellen. Was beschäftigt dich am meisten? Was ist zurzeit deine größte Herausforderung? Hey Olli, was war in der Woche dein schönster Moment? Hey Ingolf, was bereitet dir zurzeit irgendwie am meisten Sorgen? Wenn man solche offene Fragen stellt und dann auch mal wartet, was kommt, dann merkst du, wie die Gespräche anfangen, irgendwie tiefer zu werden. Und dann machst du noch eine Flasche Wein auf, einfach nur, weil Jesus es auch ständig gemacht hat. Und es ist einfach gut. Und ihr habt tiefe Gespräche miteinander. Das waren fünf Merkmale zu dem Thema Freundschaft. Die gute Freundschaften mit Sicherheit kennzeichnen, aber die wir auch umsetzen können, um gute Freunde zu sein. Wo wir auch den ersten Schritt gehen können. Und das hat alles so ein bisschen die Horizontale so betroffen, die Freundschaften zwischen uns. Und jetzt am Ende der Predigt wollen wir noch eine neue Perspektive öffnen, mit der wir in die Anbetungszeit gehen. Und du hast es schon 100-mal gehört, aber ich sag's dir trotzdem nochmal. Der König der Könige, der Schöpfer des Universums, der Herr der Herrscher, der gute Hirte, Jesus Christus, Gottes Sohn, will mit dir befreundet sein. Und die Freundschaft mit ihm kostet dich alles, aber gibt dir so viel mehr. Er ist der Freund, der das Potenzial in dir sieht. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen und er ermutigt dich. Jesus ist knallhart zu dir. Und voller Liebe zugleich. Oftmals wollen wir nur nicht hinhören, wenn er knallhart zu uns ist. Jesus ist der Freund, der wach ist, der in Reichweite ist und der für dich betet. Er ist wach, unser Gott schläft noch, schlummert nicht. Er ist in Reichweite. Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Er betet für uns. Wusstest du, dass Jesus für uns betet? Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Lukas 22, wo Jesus für Petrus gebetet hat. Und Jesus will mit dir nicht nur über das Wetter reden, sondern er wünscht sich Tiefgang mit dir. Er will Geheimnisse mit dir teilen. Er will sein Herz mit dir teilen. Über Mose steht in der Bibel, dass er mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Ich glaube, Jesus will unser Freund sein, aber nicht unser Kumpel. Und ich glaube, die älteren Generationen machen das gut und die jungen Generationen müssen da ab und zu mal ein bisschen was dazulernen. Jesus will dein Freund sein, aber nicht dein Kumpel. Nicht dein Dude. Nicht dein Homie. Sondern dein Freund. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Da steckt Ehrfurcht und ein heiliger Respekt drin. Und nachdem Jesus von seinen drei besten Freunden dreimal im Garten Gethsemane enttäuscht wurde, wurde er verhaftet und er wurde verhört. Und dann kommt die Situation, wo sein bester Freund Petrus mal wieder richtig gut abgeschnitten hat. Er hat ihn dreimal verleugnet. Innerhalb kürzester Zeit dreimal eingepennt und dreimal verleugnet. Und ich habe da in der Vorbereitung mal ein bisschen näher drüber nachgedacht. Wir lesen es ja immer, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben und so. Ey, aber Petrus hat nicht nur gesagt, dass er Jesus nicht mehr mag. Er hat so getan, als ob er ihn nicht kennen würde. Nicht nur so getan, sondern er hat laut ausgesprochen, er hat geschworen, er hat Verwünschungen ausgesprochen, hat gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Stell dir vor, Oliver, dein bester Freund sagt dreimal zu anderen, nee, keine Ahnung, wer das ist. Ich hab mit dem nichts zu tun. Ich glaube, das ist so ziemlich eins der heftigsten Dinge. Eins der heftigsten Dinge, die ein Freund uns irgendwie antun kann, oder? Beleidige mich lieber. Gib mir Ohrfeigen. Zerkratz mein Auto, aber so zu tun, als ob du mich nicht kennen... Nein, nicht mein Auto zerkratzen. Aber so zu tun, als ob du mich nicht kennen würdest. Als ob du dich für mich schämst. Also come on. Da könntest du einpacken. Ich glaube, es gibt nichts, was so stark wehtun kann. Und jetzt überleg mal, wie Jesus, der zu 100% Mensch war, was es mit seinem Herz gemacht hat in diesem Moment. Und ich frage mich, wie oft ich mich so verhalten habe, als ob ich ihn nicht kennen würde. Und wie oft Jesus wegen mir verletzt war. Wie oft ich ihm wehgetan habe. Wie oft ich ihn verleugnet habe. Matthäus 10, Vers 32. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, sagt Jesus, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jesus will mit dir befreundet sein und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als die Freundschaft mit ihm. Freundschaften auf dieser Erde können schon so kostbar und wertvoll sein. Aber die Freundschaft mit Jesus toppt alles. Er ist ein besserer Freund als Jonathan, du es glaubst oder nicht. Aber Jesus hat kein Interesse dran, unser kleiner Freund im Geheimen zu sein. Unseren Kumpel, den wir rausholen, wenn wir ihn halt brauchen. Sondern er will unser Freund und Herr sein. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, jetzt wo wir auch noch eine Zeit uns nehmen, wo wir in die Anbetung gehen, wo wir direkt anfangen mit Gott zu reden. Ich möchte dich einladen, diese Freundschaft mit Jesus heute Morgen vielleicht ganz frisch zu erneuern. Ihn vielleicht auch um Verzeihung zu bitten, wo wir uns so verhalten haben, als würden wir ihn nicht kennen, wo wir mit der Freundschaft vielleicht zu leichtfertig umgegangen sind. Ich möchte dich einladen, ganz neu auf ihn zuzugehen. Und weißt du, wenn du versagt hast, wenn du ihn verleugnet hast, wenn du ihn enttäuscht hast, und das haben wir alle, dann finde ich das so beruhigend, dass in Petrus, in den kürzester Zeit, der dreimal eingepennt ist, der ihn dreimal verleugnet hat, dass Jesus an ihm festgehalten hat. Und er hat ihn dreimal gefragt, Petrus, liebst du mich? Und er hat ihn wiederhergestellt. Ich glaube, es tut Jesus mega weh, wenn wir ihn verletzen. Aber seine Gnade ist so groß. Seine Arme sind so weit. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, in diese weiten Arme hineinzulaufen. Egal wie du dich fühlst, egal was für ein schlechtes Gewissen du hast, egal was du verbrochen hast. Dieser Gott will mit dir befreundet sein. Und seine Gnade ist unendlich. Und auch du wirst es nicht schaffen, sie auszureizen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch und das Team kann sich auf den Weg machen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und Gott, ich danke dir, dass du unendlich gut bist. Ich danke dir, Gott, dass du Freundschaft erfunden hast. Dass wir nicht auf dieser Erde sind, um alleine irgendwie vor uns hin zu vegetieren. Sondern dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Dass du Freundschaft unter uns stiftest. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns hilfst, bessere Freunde zu werden. Dass du uns hilfst, Freunde zu werden wie Jonathan. Dass wir merken, wenn andere in Not sind und dass wir sie stärken und ermutigen. Dass wir unsere Freunde feiern, wenn sie besser werden als wir. Ich bete, dass wir ein Auge bekommen für Menschen, die alleine sind, die einsam sind. Und dass wir unser Herz öffnen. Ich bete, dass du uns hilfst, tiefere Freundschaften zu kultivieren. Dass wir nicht hier sind und kurz fragen, wie es uns geht und dann wieder nach Hause gehen, sondern dass wir tief und innige Beziehungen haben. An der Liebe untereinander soll man uns als deine Gemeinde erkennen. Und Gott, ich bete, dass du uns hilfst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, dass wir wach sind, dass wir da sind. Dass wir miteinander beten, dass wir die Lasten einander tragen und dass wir die richtigen Fragen stellen. Heiliger Geist, leite uns dabei im Gespräch. Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du ein Gott bist, der so groß und so mächtig und so schön und so herrlich und gleichzeitig so nahbar bist. Und Jesus, wir wollen unsere Freundschaft mit dir heute Morgen wirklich, wirklich erneuern. David und Jonathan, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sie haben mehrere Freundschaftsbunde gemacht. Sie haben ihre Freundschaft immer wieder erneuert. Und ich glaube, dass wir das mit Jesus genauso tun dürfen. Und Jesus, ich bitte dich um Verzeihung, wo ich leichtfertig mit der Freundschaft mit dir war, wo ich dich vielleicht als Kumpel, als Freund im Geheimen irgendwie bezeichnet habe. Ich bitte dich um Vergebung, Herr, wo ich dich verleugnet habe. Du sollst mein Freund und du sollst mein Herr sein. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Gnade unendlich ist. Und wir wollen uns aufmachen und in deine weiten Arme laufen. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen. Währenddessen die Band jetzt noch ein Lied spielt, möchte ich dich einladen, über den Vers, der da jetzt gleich steht, dass wir den lesen und dass du vielleicht einfach ein Lied dir Zeit nimmst, um dir bewusst zu machen, was da steht in Johannes 15. Und dass wir über diesen Vers meditieren. Gott, was willst du zu mir sagen? Such das Gespräch mit ihm.